Heute ist endlich wieder Wiesnfest. Viele hier in der Region haben darauf jetzt 3 Jahre sehnsüchtig gewartet und feiern teilweise schon seit Donnerstag die Rückkehr der Normalität. Wobei die Frage Normalität, gut, okay. Es wird gegessen, es wird getrunken, es wird gefeiert, man trifft Freunde. Die Kinder genießen die Fahrgeschäfte und Süßigkeiten en masse. Einfach ein schönes Wochenende, zumindest wenn man seine Maß kennt. Aber das ist ja nicht das einzige große Fest, was wir im Jahr feiern. Was feiern wir noch groß? Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und natürlich Weihnachten. Vielleicht ein bisschen anders als das Wiesnfest, aber für jeden, der daran teilnimmt, ist es definitiv was, woran man sich freuen kann. Und wir Christen, wir sind mittendrin. Aber dürfen wir das überhaupt? Sollten Christen sich nicht eigentlich von solchen Sachen fernhalten? Wenn man diese Frage offen stellt und dazu noch in verschiedenen Gemeinden, dann wird man sehr unterschiedliche Meinungen hören. Das liegt vor allem daran, wie wir Gott sehen. Denn bei aller Bibeltreue, niemand von uns kann Gott wirklich so erkennen, wie er ist. Sonst ist er nicht Gott. Gott ist immer größer, Gott ist immer gewaltiger, Gott ist immer Gott. Wir alle lernen ihn unterschiedlich kennen. Wir machen unsere Erfahrungen mit ihm und aufgrund dieser Erfahrungen interpretieren und verstehen wir die Aussagen der Bibel. Und deshalb setzen wir auch unterschiedliche Schwerpunkte bei den Aussagen der Bibel über Gott. Und so kommen wir zu verschiedenen Vorstellungen, wie wir uns Gott vorstellen. Das ist erstmal normal, aber das ist nicht, wie Gott ist. Wir müssen unsere Vorstellung immer wieder an der Gesamtaussage der Bibel prüfen. Denn sonst stehen wir in der Gefahr, an ein verzerrtes Bild von Gott zu glauben, an ein einseitiges Bild. Nehmen wir zum Beispiel an, du konzentrierst dich vor allen Dingen auf Gottes Gerechtigkeit. Dann sind dir die Gebote sehr wichtig. Dann kann es sein, dass Gott jemand für dich ist, der vor allem will, dass du richtig lebst und dass du keine Fehler machst. Dann wird Gott dich immer wieder kontrollieren und wir können nur hoffen, dass ihm gefällt, was er sieht. Wenn du Gott so siehst, dann solltest du vielleicht von Festen Abstand halten. Denn ich kann dir eins versprechen, du wirst nicht viel Spaß daran haben. Denn auf Festen kann man echt viel falsch machen. Aber das ist nicht Gott, wie wir ihn in der Bibel vorgestellt bekommen. Ja, Gott ist gerecht. Und ja, wir lesen auch, Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber er ist auch der Schöpfer des Universums. Er ist derjenige, der alles gemacht hat, was uns umgibt und was wir auch genießen dürfen und können. Stellt euch mal vor, er hätte den Menschen ja auch in einer Fabrik auf die Welt bringen können. Das wäre deutlich effektiver gewesen. Da hätten wir gleich gewusst, wir sind deutsch, wir sind effektiv, wir arbeiten. Hat er nicht gemacht. Er hätte auch dafür sorgen können, dass wir alle geschmacklose Tabletten jeden Tag zu uns nehmen und satt sind. Hat er nicht gemacht. Er hat uns Vielfalt geschenkt. Gewürze, Möglichkeiten, Essen unterschiedlich zu gestalten. Blumen, die unterschiedlich aussehen. Welchen Nutzen haben die? Die sind nicht praktisch, die sind schön. Gott schenkt uns Schönheit, damit wir sie genießen können. Und das war auch sicher kein Versehen. Wir wissen, Gott macht keine Fehler. Und er will uns ganz sicher auch nicht quälen, So nach dem Motto, ich schaffe jetzt ganz viele tolle unterschiedliche Genüsse, damit ihr darauf verzichten müsst. So ist Gott nicht. Gott ist kein Spaßverderber. Ob wir also etwas dürfen, ist die falsche Frage. Denn sie reduziert Gott auf einen Polizisten, der uns kontrolliert, der nur guckt, dass wir ja nichts verkehrt machen. Im Neuen Testament lesen wir mehrfach, dass Jesus davon spricht, dass er seinen Jüngern das Leben in Fülle bringen will. Gott will, dass wir das Leben in Fülle haben, dass wir an seiner Fülle teilhaben. Damit ist jetzt noch nicht klar, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was es mit diesem Leben oder der Fülle gemeint, aber ich kann, weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das nicht nach Spaßverderber oder verzichten müssen. Die Fülle Gottes. Stattdessen lesen wir immer wieder, dass Gott gerne gibt und dass er den Menschen im Übermaß gibt. Die Frage ist also nicht, was dürfen wir oder dürfen wir das, sondern was will Gott von und für uns? Denn ja, Gott hat eine Vorstellung, wie unser Leben gelingen kann, ganz klar. Und es gibt auch Dinge, wovor er uns bewahren will, die uns schaden. Aber eben nicht in der Hinsicht wie ein Polizist, der uns sagt, so musst du es machen und wenn du es falsch machst, Strafzettel. Die Bibel spricht von einem liebenden Vater. Ein liebender Vater weiß auch manche Dinge besser wie das Kind. Aber eben nicht aus einem Kontrollfreak raus, sondern aus der Liebe und der Bewahrung und dem Schutz des Kindes raus. Das bedeutet, dass Gott manche Dinge gut findet und manche Dinge schlecht. Es bedeutet, dass er uns manches Leid ersparen möchte, aber er respektiert uns als Persönlichkeiten und zwingt uns seinen Rat nicht auf. Und egal, was wir falsch machen, er liebt uns immer weiter. Woher wissen wir jetzt, was unser liebender Vater von und für uns will? Ich meine, zum einen, wenn er direkt zu uns spricht, zum anderen können wir lesen, was er schon über sich selber offenbart oder gezeigt hat in der Bibel. Wo würdet ihr da anfangen? Also ich würde normalerweise sagen, bei den Geboten und Gesetzen. Wenn ich wissen will, was will Gott von mir und für mich, dann würde ich sagen, ich lese die Gebote und Gesetze. Dort wird gesagt, wie wir Menschen friedlich und gut leben können. Und natürlich liegt da häufig auch der Fokus auf Dingen, vor denen uns bewahren will, die uns nicht gut tun. Wenn wir Gebote und Gesetze hören, fällt uns sofort ein, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber ist dir bewusst, dass da genauso steht, wir sollen feiern? Keine Option, ein Gebot. Neben all den Geboten, wo steht, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir mit unserem Umfeld umgehen sollen, fordert Gott von seinem Volk immer wieder, dass sie Feste feiern sollen. Was damit genau gemeint ist und worum es Gott dabei geht, das werden wir uns jetzt ansehen. Und vielleicht können wir sogar was lernen, was wir heute auf dem Wiesenfest oder auf dem nächsten Geburtstag oder auf der nächsten Hochzeit umsetzen können. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Schließlich kann ja jeder behaupten, Gott will, dass wir feiern. Wie komme ich jetzt da drauf? Man kann den christlichen Glauben ja schließlich unterschiedlich sehen. Manche von uns sehen ihn vielleicht als Kampf. Manchmal sieht man ihn vielleicht auch als Auftrag, in dem wir Mitarbeiter sind. Oder wir sehen es vielleicht als Wanderung eines Volkes ins gelobte Land. All diese Bilder haben ihre Berechtigung und die sind auch in der Bibel vorkommend. Aber sie beleuchten immer nur einen Teil des Glaubens, einen Teil der Beziehung zu Gott. Was den meisten Menschen weniger in den Sinn kommt, ist das Feste feiern. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, In der Bibel wird gefeiert, weil Gott es will. Feiern spielt im Alten und Neuen Testament so eine große Rolle, dass das kein Zufall sein kann. Das war nicht nur ein Nebenprodukt, das kommt andauernd vor. Schon im Alten Testament gibt Gott seinem Volk Gebote, wo drin steht, sie sollen verschiedene Feste feiern. Ein paar wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Das bekannteste, das Passafest. In der Mitte des ersten Monats des Jahres wird das Passa gefeiert. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten und der Passatag ist auch der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, also des Matzot-Festes. Und von diesem Passafest an werden 50 Tage gezählt bis zum nächsten großen Fest, dem Wochenfest. Das Passafest ist ein Familienfest und zwar nicht nur die kleine Familie, sondern die ganz große Familie kommt zusammen. Und es ist eins der wichtigsten Feste überhaupt für Israel. Denn es soll den Israeliten vor Augen halten, wer sie sind und was Gott für sie getan hat. Die ältesten Passa-Anweisungen finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Und dort heißt es in Auszügen, richtet den Israeliten aus. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. Das waren die Anweisungen an die Israeliten vor dem Auszug aus Ägypten. Sie sollten zum Zeichen ihrer Zugehörigkeit von Gott oder zu Gott ein Lamm an ihrer eigenen Stelle schlachten und ihr Haus kennzeichnen, damit die 10. Plage, also der Todesengel, an ihnen vorüberging. Diese Plage hat schlussendlich dafür gesorgt, dass der Pharao die Israeliten endlich hat gehen lassen. Und jetzt sollten die Israeliten jedes Jahr zur selben Zeit dieses Fest feiern, um sich zu erinnern, wie Gott sie befreit hat. Jesus deutet das Passafest im Neuen Testament um. Denn er stirbt an diesem Passafest anstelle des Lamms und sein Blut hat dieselbe rettende Wirkung für seine Nachfolger, die daran glauben, wie es damals für die Israeliten das Blut des Lammes hatte. Deshalb feiern wir Christen heute Ostern. Wir erinnern uns daran, dass wir zu Jesus gehören und dass er uns durch seinen Tod gerettet hat. Direkt im Anschluss an das Passafest beginnt das Matzot, also das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest dauert eine Woche lang und mit ihm begann die Getreideernte. Es wird im 5. Buch Mose mit dem Passafest zusammengelegt, weil es sowohl inhaltlich als auch vom Zeitpunkt sehr nah beieinander liegt. Dort heißt es in Auszügen, 7 Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen, so wie damals, als ihr in großer Eile aus Ägypten geflohen seid. Solange ihr lebt, soll euch dieses Brot daran erinnern, wie ihr in Ägypten Not leiden musstet und wie der Herr euch an jenem Tag befreit hat. Am 7. Tag nach dem Passafest lasst alle Arbeit ruhen und feiert zusammen ein Fest zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Also die Israeliten sollten eine Woche lang auf sauerteighaltiges Brot verzichten, um sich nicht nur in ihren Gedanken, in ihrem Wissen, mit ihrem Kopf daran zu erinnern, was damals passiert ist, sondern das haben die bei jeder Mahlzeit geschmeckt. Das Brot war anders. Und sie sollten sich daran erinnern, wie Gott sie befreit hat aus Ägypten. Und am Ende dieser Zeit sollten sie dann groß feiern, dass sie zu Gott gehören. Das Schavuot-Fest. Vom Passatag an werden 50 Tage bis zum Schavuot oder zum Wochenfest gezählt. Das Wochenfest ist ein Erntefest, weil da die erste Ernte, die Getreideernte, endet. Und im griechischsprachigen Neuen Testament heißt dieses Fest deswegen Pentekoste. Das bedeutet so viel wie der 50. Tag, schlicht und einfach, weil es 50 Tage nach Passa stattfindet. Und wir kennen es heute aufgrund der Geschehnisse im Neuen Testament unter dem Titel Pfingsten. Im 5. Mose 16 lesen wir zu diesem Fest. 7 Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zur Ehre des Herrn eures Gottes das Wochenfest feiern. Opfert ihm so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt dazu wieder an den Ort, den er auswählen wird, um dort zu wohnen. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Witwen und Waisen, die bei euch leben. Denkt daran, dass auch ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb haltet euch genau an diese Ordnung. Und jetzt, ich hoffe, ihr seid noch da, ja? Letztes Fest für heute, Sukkot. Ihr merkt schon, da wird ein bisschen mehr gefeiert, ja? Nach einer längeren Pause über den Sommer kommt jetzt im Herbst das Sukkot oder Laubhüttenfest. Ich habe mal so ein Bild von einer Laubhütte uns dahingestellt, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Es wird 7 Tage lang gefeiert, und zwar nachdem die Weintrauben- und die Olivenernte beendet ist. Und wir lesen im 5. Buch Mose im Kapitel 16 die Anweisung Gottes an sein Volk. Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn gedroschen und alle die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert 7 Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Auch hier steht wieder das gemeinsame Genießen und Danken an Gott im Vordergrund für das, was er an guten Gaben schenkt. Und dabei sollten die Israeliten alle zusammenkommen, hier heißt es am Heiligtum, also da, wo Gott in ihrer Mitte war. Und sie sollten sich über Gottes Segen freuen. Gott sagt explizit, das soll ein fröhliches Fest sein. Ich kenne wenige nicht fröhliche Feste, aber wenn Gott das schon explizit sagt, dann ist das auch der Anspruch. Es soll ein fröhliches Fest sein. Wir haben also an Passa, Matzot, Shavuot und Sukkot gesehen, dass Gott will, dass Israel Feste feiert. Aber, das könnte man sagen, ja, Altes Testament, in dem leben wir nicht mehr, ist richtig. Was sagt Jesus dazu? Wie steht er zu der ganzen Feierei? Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus und seine Nachfolger zuallererst mal Juden waren. Das heißt, es ist wenig überraschend, dass im Neuen Testament auch davon ausgegangen wird, dass er die ganzen jüdischen Feste feiert, dass er dabei ist. Das lesen wir immer wieder. Ausdrücklich erwähnt werden der Sabbat, das Passa, das Wochenfest, das Laubhüttenfest und das Tempelweihfest. Ihr merkt schon, es gibt noch einige Feste mehr als die, die ich euch jetzt mal vorgestellt habe. Das waren nur die, wo Gott explizit gesagt hat, die sollt ihr feiern. In der Bibel gibt es noch deutlich mehr Feste. Das Spannende an Jesus ist, ja, er kritisiert manche Praktiken zu seiner Zeit, wie diese Feste begangen wurden, aber er hat nicht generell was gegen Feste feiern. Ganz im Gegenteil. Das erste Wunder von Jesus passiert auf einem Fest. Jesus ist auf einer Hochzeit. Der Wein geht aus. Das heißt, die haben alles weggetrunken, was da war. Und Jesus sagt nicht, jetzt ist aber mal gut, Jungs. Der macht aus Wasser Wein. Und zwar den besten, den es gibt. Jesus war auf der Mission, die Welt zu retten. Und er hatte trotzdem Zeit für dieses Hochzeitsfest. Und es war ihm offensichtlich wichtig, dass die Leute zu trinken haben. Später macht sein neu gewonnener Jünger Matthäus als allererstes, wo er sich zu Jesus bekehrt hat, was? Ein Fest, wo er seine ganzen Arbeitskollegen einlädt, damit sie Jesus kennenlernen. Und Jesus ist mittendrin. Und wisst ihr, wer sich dran stört? Die Pharisäer. Die haben da ein Riesenproblem damit, dass Jesus mit diesen Menschen feiert, Zeit verbringt, zusammen isst. Es zeigt sich also, dass Jesus kein schlecht gelaunter Fanatiker war, sondern ein lebensfroher Mensch, der offensichtlich selber gerne gefeiert hat und mit Menschen zusammensaß. Eines der eindrücklichsten Gleichnisse, die Jesus uns gibt, wo es um das Reich Gottes geht, handelt von einem Fest. In Lukas 14 heißt es, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal eine Ausrede. Jesus sagt, dieser Mann ist Gott. Gott lädt zu einem Fest ein. Und mal abgesehen davon, dass die geladenen Gäste nicht kommen wollen, Gott lädt zu einem Fest ein. Ist uns das bewusst? Dem König der Welt macht es offensichtlich Spaß, seine Menschen zum Feiern einzuladen. Wir sehen also, dass Gott im Alten Testament sein Volk aufgefordert hat, Feste zu feiern, aber dass auch Jesus das fortgeführt hat. Dass Jesus nicht gesagt hat, das war das Alte Testament, damit haben wir nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, Jesus hat diese Feste gefeiert, hat sie teilweise sogar für uns umgedeutet, damit wir sie mit ihm verbinden. Wir dürfen also nicht nur feiern, wir sollen es sogar. Gott selbst in der Gestalt von Jesus hat Feste gefeiert. Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so wichtig? Ich meine, es kommt in den Geboten vor, wir lesen da immer drüber, aber keinem von uns ist bewusst, wir sollen feiern. Warum ist Gott das so wichtig? In den Festen im Alten Testament haben wir einmal gesehen, dass sie sich erinnern sollten an das, was Gott für sie getan hat, dass sie ihm dankbar sein sollten. Und das Spannende an so einem Fest ist, Gott möchte, dass wir ihm ganzheitlich begegnen. Nicht nur zuhören und denken, das ist gut und das ist wichtig, aber wir sind ganzheitliche Wesen. Wir bestehen aus deutlich mehr als Gedanken. Und deswegen gibt Gott Möglichkeiten und sogar Gebote, wo wir uns als ganze Menschen an Dinge erinnern sollen, die er für uns wichtig findet. Die Beziehung zu Gott findet nicht nur im Gottesdienst oder im Lobpreis statt, die findet auch in Gemeinschaft und Feiern statt. Das ist, was wir in der Bibel lesen. Um zu verstehen, wozu Feiern wichtig ist, müssen wir uns aber erstmal die Frage stellen, was macht denn jetzt diese Feste aus? Ich habe euch jetzt einen Haufen Bibeltexte um die Ohren gehauen und da stand immer wieder, ihr sollt es so machen, ihr sollt es so machen, ihr sollt es so machen. Was haben die alle gemeinsam? Was macht ein Fest aus? Ja, zum einen, ein Fest hebt sich vom Alltag ab. Es ist nicht der Standard, es ist nicht das, was wir jeden Tag machen. Und die Feste, von denen wir hier gelesen haben, finden regelmäßig statt. Meistens jährlich. Und sie teilen sozusagen auch das Jahr in Zeiten ein. Da ist von der Passafestzeit die Rede. Außerdem unterscheiden sich Festzeiten von unserem Alltag vor allen Dingen in einem, nämlich wir müssen nicht arbeiten. Das war auch schon damals so. Die Israeliten sollten nicht arbeiten, sondern sich stattdessen Zeit für ihre Familien, für die Gemeinschaft und für die Beziehung zu Gott nehmen. Die Feste im Alten Testament sind ganz häufig, das haben wir zweimal gelesen, gemeinsame Treffen des gesamten Volkes. Da wurden jetzt bestimmte Gruppen angesprochen, aber die stehen immer für das Gesamte. Und was hier deutlich wird, ist, diese Feste sollen Zeiten sein, wo alle gleich sind, wo es nicht darauf ankommt, welchen gesellschaftlichen Stand du hast oder wie andere Leute dich sehen, sondern du gehörst zum Volk Gottes, wie jeder andere auch. Alle sollen gemeinsam feiern. Nicht selten dauern diese Tage nicht nur einen Tag, sondern diese Feste dauern, wir haben gelesen, von einer Woche. Und Gott selbst sagt, es soll fröhlich sein. Er gibt Anweisungen, was gegessen werden soll. Also anscheinend ist gutes Essen auch wichtig. Jeder soll daran teilnehmen können. Und was spannend ist, wir finden hier drei Aspekte in diesen Festen immer wieder. Das eine ist Erinnerung. Gott sagt, ihr sollt daran erinnert werden, was ich für euch getan habe, wer ihr durch mich seid, durch das, was ich getan habe. Das zweite ist logischerweise damit zusammenhängt, wir sollen Gott danken für all das, was er uns Gutes schenkt, was er Gutes getan hat und was er Gutes tun wird. Und das dritte, das habe ich jetzt weniger im Vordergrund gehabt, aber es werden immer wieder auch Opfer erwähnt, die sie bringen sollen an diesen Festen. Und diese Opfer erinnern daran, dass Sühne notwendig ist. Immer wenn wir mit Gott zu tun haben, gehört natürlich auch dazu, dass er uns aus Gnade annimmt. Nicht, weil wir was besonders toll gemacht haben, nicht, weil wir so gut sind, sondern häufig ist es leider genau umgekehrt. Wir leben nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Wir tappen daneben und auch an den Festen ist dafür Platz, die Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen, ihm dafür zu danken und dann wirklich befreit feiern zu können. Abgesehen davon, was machen wir später im Himmel? Feiern. Meint ihr nicht, wir sollten das ein kleines bisschen üben? Ich glaube schon, weil wir sind da nicht so gut drin. Wenn wir uns das angucken, was Gott da sagt, und ich weiß nicht, also ich war noch nicht in Israel, ich will da gerne mal hin, aber ich war schon in Afrika und ich kann euch sagen, es gibt Länder, es gibt Leute, es gibt Völker, die deutlich besser feiern können als wir Deutschen. Da Gott nicht nur der Gott der Deutschen ist, würde ich sagen, wir sollten von denen lernen, die das besser machen wie wir. Also lasst uns Feste auch als eine Vorbereitung auf den Himmel sehen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen, dass die Bibel sagt, wir sollen Feste feiern. Gott will, dass sein Volk, dass seine Nachfolger Feste feiern, aber mit einem bestimmten Blick. Denn die Feste in der Bibel sind immer Feste mit Gott, nicht Feste ohne Gott. Feste aus der Beziehung zu ihm. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Hochzeit feiern dürfen. Nur mal so, die Hochzeit wird nirgends angeordnet, gell? Feiern wir auch einfach so. Geburtstage dürfen wir trotzdem feiern, auch wenn sie nicht in der Bibel explizit stehen. Und ja, wir dürfen auch aufs Wiesenfest gehen. Wir sollen das genießen, aber mit Gott. Christen stellt man sich gern als streng oder bestenfalls dauereffektiv vor. Aber mal ehrlich, wir sind die Einzigen, die eigentlich immer einen Grund zum Feiern haben. Wir sollten auch dafür bekannt sein, die besten Feste zu feiern. Denn egal, was uns passiert, wir haben immer einen Grund zum Feiern. Wir brauchen Feste feiern nicht als Ablenkung von der Realität. Die Feste, die wir hier lesen, sind nicht dazu gedacht, dass wir uns mit irgendwas zuschütten oder zukippen, damit wir die Realität nicht mehr mitkriegen, weil wir uns ablenken müssen. Ganz im Gegenteil, als Christen müssen wir die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen, aber wir dürfen in der Realität trotzdem wissen, unser Gott gewinnt. Unser Gott hat gesiegt. Gott lädt uns zu einem Fest ein, weil seine Welt schon angefangen hat. Das sagt Jesus immer wieder. Und deshalb darf Freude keine Randgeschichte sein. Unser Christsein darf nicht auch mal mit Freude in Kontakt kommen, dreimal im Jahr, sondern das sollte im Zentrum unseres Glaubens stehen. Was mich im Unterricht, in Philosophie, da ist nicht wirklich viel hängen geblieben, muss ich ehrlich sein. Aber was mich da getroffen hat, ist, dass Nietzsche gesagt haben muss, um an einen Erlösergott zu glauben, müssten die Christen erlöster sein. Wir sollten auf Gott hinweisen, auch indem wir Feste feiern. Denn wir haben einen Grund zum Feiern. Wir drücken damit aber auch aus, und das ist für den einen oder anderen vielleicht eine Herausforderung, denn manche Leute arbeiten gerne, die sind gerne effektiv, das ist auch gut so. Aber wenn ich feiere, wenn ich diese Gesetze, diese Gebote Gottes einhalte, dann muss ich das auch mal bleiben lassen. Wenn ich mich darauf einlasse und wirklich feiere, dann drücke ich auch aus, das Entscheidende ist nicht mein Tun, nicht meine Aktivität, sondern das, was Gott schon getan hat. Nehmt euch von heute mit. In der Bibel wird gefeiert, weil Gott es will. Und deshalb sollen auch wir aus der Beziehung zu ihm feiern. Wir sollen ihm danken. Wir sollen den Genuss von gutem Essen und Trinken wirklich auch genießen können und uns darüber freuen, was er uns schenkt. Daher stell dir vor, wenn ihr nachher aufs Wiesenfest geht, wenn ihr auf die nächste Geburtstagsfeier, wenn ihr auf die nächste Hochzeit geht, geht mit Jesus. Freut euch, dass er neben euch sitzt. Und das ist keiner, der guckt, wie viel Teller du gegessen hast. Das ist einer, der da sitzt und genießt und sagt, ich gönne dir das, mein Kind. Ich freue mich mit dir. Lasst uns mit diesem Blick feiern. Denn dann ist das ein Teil unserer Gottesbeziehung. Und genau diese Freude, dieses Feiern wollen wir jetzt in den nächsten Liedern ausdrücken. Ich lade euch dazu ein und ich bin mir ziemlich sicher, ihr tut das auch.